Ja, gut. Die Aufzeichnung ist jetzt gestartet worden und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Und ich meine, vielleicht stoßen ja nachher noch ein paar dazu. Okay, gut. Ja, dann starte ich mal mit der Präsentation. Also es geht in meinem Vortrag darüber, was sich beim SQL Server 2016 Neues getan hat und auf welche neuen Funktionen wir uns dort freuen können. Vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Frank Geißler und ich bin Geschäftsführer der GDS Business Intelligence GmbH. Außerdem bin ich SQL Server MVP, Microsoft TSP und Regionalgruppenleiter der PaaS Regionalgruppe Ruhrgebiet. Die PaaS ist die deutsche SQL Server Community. Wir machen jeden Monat bei uns in Essen eine Veranstaltung, wo es einen Vortrag gibt und jeder, der da Interesse dran hat, also einen Vortrag zum Thema SQL Server, und jeder, der da Interesse dran hat, der ist dann natürlich herzlich eingeladen. Des Weiteren bin ich Autor und auch Speaker auf nationalen oder internationalen Konferenzen und ja, genau. Ich habe heute Abend die Sandra mitgebracht. Sandra ist meine Schwester. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der RWTH Aachen und dort am Lehrstuhl für Datenbanken und Informationssysteme und promoviert dort und ist auch Autorin und auch Sprecherin auf nationalen oder internationalen Konferenzen. Ich weiß nicht, Sandra, willst du selber noch kurz was sagen?
Ja, das hast du schon sehr gut vorgetragen. Guten Abend allerseits.
Okay, wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen, dann starten wir mal. Also, die Agenda, die wir uns heute Abend vorgenommen haben, zeigt im Prinzip die drei Bereiche, in denen sich im SQL Server 2016 einiges tun wird. Das ist auf der einen Seite der von Microsoft sogenannte Bereich Mission Critical Performance. Da geht es im Prinzip um Hochverfügbarkeit und solche Geschichten. Des Weiteren geht es im zweiten Teil bessere Analyse über Datenquellen hinweg um Themen wie Business Intelligence und was sich dort getan hat. Und natürlich, klar, es geht um Microsoft. Entschuldigung, deswegen ist es halt so, dass es auch um das Thema Cloud geht, insbesondere das Thema Azure. Und auch dort hat sich noch einiges getan und es gibt einige Verbesserungen, wie man den SQL-Server mit Azure zusammen einsetzen kann. Gut, gucken wir mal bei Mission Critical Performance rein, was wir dort sehen werden. Ich werde ein bisschen was erzählen dazu, dass man jetzt im Prinzip mit der SQL Server 2016er Version Echtzeitanalysen auf Basis von operativen Daten durchführen kann. Es ist so, dass Microsoft dort noch wesentlich weiter erweitert hat und wir halt die Möglichkeit haben, dort weitere Vorteile der In-Memory-Verarbeitung nutzen zu können. Es hat sich ein bisschen was im Bereich Sicherheit getan, oder was heißt ein bisschen was? Es hat sich da sogar sehr viel getan. Beim SQL Server ist es bisher so gewesen, dass Daten nur dann verschlüsselt waren, wenn diese auf der Platte lagen. Also ich habe ja die Möglichkeit, dass ich über diese transparente Datenverschlüsselung halt Daten verschlüsseln kann. Bei der neuen Version vom SQL Server wird es so sein, dass auch Daten, die in Bewegung sind, das heißt also Daten, die zum Beispiel über das Internet fließen, auch verschlüsselt sind, sodass auch Szenarien, in denen halt ein On-Premises SQL Server einen Datenaustausch mit einem SQL Server in der Cloud durchführt, dass auch dieser Datenaustausch verschlüsselt ist. Des Weiteren hat sich noch einiges wieder im Bereich Hochverfügbarkeit getan. Das heißt also, auch dort hat Microsoft weiter Always On ausgebaut und das werden wir gleich auch nochmal sehen, was sich da getan hat. Und auch im Bereich Skalierbarkeit hat sich einiges getan. Genau, das gucken wir uns jetzt als nächstes mal an. Also, bei den In-Memory-Verbesserungen geht es im Prinzip darum, dass ich halt Live-Analysen und verbesserte Performance habe auf Basis von OLTP-Daten. Gucken wir uns mal an, wie momentan im Prinzip ein typischer Prozess in einer OLTP-Datenbank abläuft. Also beispielsweise, wir kaufen irgendwas. Das heißt also, ich kaufe irgendein Geschenk und die Transaktion fließt in eine OLTP-Datenbank. Und in der Regel ist es halt so, dass aus dieser OLTP-Datenbank über einen ETL-Prozess die Daten in ein SQL Server Data Warehouse fließen. So, das ist typischerweise kein Echtzeitprozess, sondern in der Regel, das hängt je nach Unternehmen ab, ist es ein Prozess, der 2 bis 24 Stunden dauern kann. Also es gibt viele Data Warehouses, die beispielsweise nachts beladen werden. Und wenn es darum geht, eine Betrugserkennung zu machen, kann ich das sag ich mal, auf Basis von aktuellen Daten machen, sondern ich kann im Prinzip meine Daten erst im Nachhinein auswerten, um halt zu gucken, ob beispielsweise dort ein Kreditkartenbetrug oder sowas vorliegt. Das hat sich jetzt beim SQL Server 2016 geändert. Und zwar, es ist so, dass beim SQL Server 2016 haben wir eine Kombination aus In-Memory, aus dem In-Memory Column Store Index und aus In-Memory OLTP. Und darüber haben wir die Möglichkeit, dass wir beispielsweise Direktanalysen ausführen können auf dem SQL-Server zu Echtzeit. Das heißt also, wir können im Prinzip eine Echtzeit, Echtzeitanalyse machen, um zum Beispiel irgendwelche Betrugsdelikte oder so zu erkennen. Und dieser ganze Prozess ist ein reiner Datenbankprozess. Das heißt also, dieser Prozess ist im Prinzip für die Anwendung, die auf der Datenbank aufsetzt, komplett transparent. Das heißt also, ich ändere im Prinzip einfach nur was im Datenlayer und diese Änderung, die kriegt meine Anwendung im Prinzip gar nicht mit, weil die natürlich nur logisch auf die Tabellen zugreift. Des Weiteren, wenn wir uns mal die In-Memory-Geschichte angucken, dann ist es so, dass Microsoft dort über die verschiedenen Versionen des SQL-Servers hinweg recht viel investiert hat und recht viel getan hat. Das Ganze ging los mit der 2008er-Version vom SQL-Server. Dort gab es halt PowerPivot als In-Memory-Engine für Excel. Bei der 2012er-Version hat sich das Ganze dann weiterentwickelt. Das heißt also, wir haben hier eine In-Memory-Version von den Analysis Services, also die Tabular-Version, und außerdem den In-Memory Column Store Index. Bei der 2014er-Version ist es so, dort ist der Column Store Index weiter verbessert worden. Das heißt also, im Gegensatz zu der 2012er-Version ist der bei 2014 auch updatefähig. Des Weiteren gibt es In-Memory OLTP und auch In-Memory in the Cloud. Das heißt also, ich kann auch Cloud-Szenarien mit In-Memory-Geschichten fahren. Und bei der 2016er-Version sehen wir, hat sich noch weiter was getan. Das heißt also, ich habe da nochmal zusätzlich die Möglichkeit, über die neuen Funktionalitäten, die ich habe, noch viel mehr Daten in Memory ablegen zu können und dort halt solche Echtzeitanalysen machen zu können. Gut, ein weiterer Punkt, da bin ich ja gerade schon kurz drauf eingegangen, ist halt immer verschlüsselt. Das heißt also, dass Daten sowohl in Ruhe als auch in Bewegung verschlüsselt werden. Und wir gucken uns das mal am Beispiel an. Wir haben hier eine Patiententabelle und in dieser Patiententabelle ist ein wichtiges Feld, dieses SSN-Feld. Das ist in Amerika die Social Security Number. Das ist im Prinzip die Sozialversicherungsnummer, die halt in den USA sehr, sehr wichtig ist. Und diese Nummer, die soll jetzt übers Netz übertragen werden. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben auf der einen Seite eine erweiterte ADO.NET Library und wir sehen, dass die Social Security Numbers, die da drin waren, die sind jetzt verschlüsselt worden mit einem sogenannten Column Encryption Key. Dieser Column Encryption Key, der ist halt dafür da, dass einzelne Spalten verschlüsselt werden können. Gut, wie geht's weiter? Es geht im Prinzip so weiter. Wir haben auf der anderen Seite halt irgendeine Anwendung und diese Anwendung setzt einen SQL-Befehl an die Datenbank ab. Und dieser SQL-Befehl, der sieht natürlich so aus, dass dort die echte Social Security
Wir hören dich nicht mehr, Frank.
Könnt ihr mich jetzt hören?
Jetzt hören Hallo? Wir dich wieder.
Wunderbar, alles klar. Dann ist irgendwie hier das Mikro ausgegangen. Was habt ihr denn nicht mehr gehört? Das heißt also, von wo soll ich wieder einsetzen? Hallo? Und dann erkläre ich einfach nochmal die Folie neu. Gut, also es geht im Prinzip darum, dass die Daten halt immer verschlüsselt sind. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir haben hier eine Datenbank. In der Datenbank gibt es eine Social Security Number, die relativ wichtig ist. Und diese Social Security Number, die soll halt verschlüsselt übertragen werden. Dazu gibt es einen sogenannten Column Encryption Key, der halt die Spalte Social Security Number verschlüsselt. Und es gibt eine erweiterte ADO.NET Library. Und es ist so, dass halt eine Anwendung, die jetzt im Prinzip diese Datenbank abfragt, die hat den Column Master Key, den man halt für die Entschlüsselung benötigt. Und in der Anwendung selber wird ganz normal die Social Security Number abgefragt, so wie wir das kennen. Die wird dann verschlüsselt an die Datenbank geschickt und von der Datenbank dann werden dann halt die entsprechenden Daten, jetzt in dem Fall halt der Name Jim Gray, der abgefragt worden ist, zurückgeliefert. Und der Clou an der ganzen Sache ist, dass der Column Master Key Bestandteil der App ist. Das heißt also, auch der Datenbankadministrator hat den nicht und kann im Prinzip diese Daten, die dort verschlüsselt sind, jetzt so einfach nicht mehr entschlüsseln, sondern es ist halt so, dass nur die App die Daten entschlüsseln kann. Und die ganzen Wege, die wir hier sehen, wo Daten übers Netzwerk übertragen werden, an diesen Stellen werden die Daten halt verschlüsselt übertragen. Gut, hier nochmal eine Zusammenfassungsfolie zum Thema Mission Critical Performance, was sich getan hat. Also, weil nicht alles habe ich auf Folien dargestellt. Es ist so, dass wir halt die Live-Analyse haben. Das ist was ich gerade erklärt habe. Des Weiteren gibt es den Query Data Store. Da geht es da im Prinzip darum, dass halt Abfragepläne, die der SQL-Server generiert, dass diese halt in dem Query Data Store abgelegt werden können, anders als im Buffer Cache, wie das bisher der Fall ist, und dass diese dort optimiert und wiederverwendet werden können. Des Weiteren, eine weitere Funktionalität, die der SQL Server 2016 hat, ist, der unterstützt natives JSON. Das heißt also, so wie man es von anderen SQL Server Versionen kennt, die halt nativ XML unterstützen. Das heißt also, dass XML nativ gespeichert werden kann oder dass ich halt die Möglichkeit habe, XML direkt aus der Datenbank halt heraus ja, ausgeben zu können, unterstützt der SQL Server 2016 natives JSON. Das heißt also, ich kann im Prinzip aus meiner Datenbank direkt JSON-Dokumente generieren und diese dann halt weiterverarbeiten, zum Beispiel in solchen Datenquellen wie zum Beispiel der DocumentDB, und kann dann halt dort einen Datenaustausch betreiben. Ein weiterer interessanter Punkt, den der SQL Server 2016 unterstützt, sind die sogenannten Temporal Tables. Dabei geht es im Prinzip darum, dass Änderungen innerhalb einer Tabelle automatisch versioniert werden und dass, wenn ich später eine Abfrage mache, nach einem Zeitraum, dass dann im Endeffekt die Daten angezeigt werden, die zu dem Zeitraum Gültigkeit haben. Das Ganze, das geht halt in Richtung slowly changing dimensions. Das heißt also, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe, das erste halbe Jahr ist ein Produkt, heißt beispielsweise Produkt A, und in der zweiten Jahreshälfte heißt das Produkt B, dann ist es natürlich so, dass ich in den entsprechenden Auswertungen halt in der ersten Jahreshälfte gerne den Namen Produkt A und in der zweiten Jahreshälfte den Namen Produkt B lesen würde. Und das wird über diese Temporal Tables, wird das im Prinzip ja, transparent für die Anwendung sozusagen dargestellt. Im Bereich Sicherheit hatten wir gerade schon immer verschlüsselt. Das heißt also, sensible Daten bleiben immer verschlüsselt und werden nicht halt, wenn sie zum Beispiel übers Netz geschickt werden, so wie momentan entschlüsselt. Es gibt eine zahlenbasierte Sicherheit. Das ist auch ganz interessant. Wenn wir da Zeit zu haben, werde ich da nachher auch noch ein Beispiel zu zeigen. Ich habe halt die Möglichkeit, dass ich bestimmte Filterfunktionen schreiben kann, die halt Bestandteil sozusagen in Anführungszeichen des SQL-Servers oder meiner Datenbank werden, die anhand bestimmter Kriterien Daten rausfiltern. Das heißt also, wenn ich bestimmte zeilenbasierte Daten nicht sehen darf, dann werden die auf Datenbankebene rausgefiltert. Bisher macht man es oft so, dass man halt beispielsweise eine Stored Procedure hat, und dieses Stored Procedure übergibt man dann halt zusätzlich neben den einzelnen Abfrageparametern auch noch das Login des Benutzers, und dann wird anhand dieser Stored Procedure gefiltert. Das ist über die zeilenbasierte Sicherheit nicht mehr nötig, sondern dort ist es halt so, dass anhand des Benutzernamens automatisch gefiltert wird. Und das heißt also, egal wie ich auf die Datenbank zugreife, ob ich das halt direkt mache oder über eine Anwendung, es wird immer anhand meines Benutzers gefiltert. Und das hat halt einen großen Vorteil, weil ich dann auch die Möglichkeit habe, zum Beispiel, oder ich muss mir bei bestimmten Abfragen gar keine Gedanken mehr machen. Ich schreibe ihr zum Beispiel irgendwelche Views, und trotz dass das ein View ist, der auf einer Tabelle basiert, werden mir nur die Daten zurückgeliefert, die ich auch wirklich sehen darf. Des Weiteren gibt es ein dynamisches Datenmasking. Das ist auch ganz interessant, auch gerade in so Developer-Szenarien. Dort geht es halt darum, dass halt verfremdete Daten an nicht privilegierte Benutzer zurückgeliefert werden können. Also ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben irgendwie Kreditkartennummern in unserer Datenbank drin und wollen natürlich nicht, dass diese Kreditkartennummern halt von irgendwelchen Developern oder so eingesehen werden können. Was wir über dieses dynamische Datenmasking machen können, ist, dass wir halt an die Developer beispielsweise nur Daten zurückliefern können, die beispielsweise oder zum Beispiel nur die letzten 4 Zahlen der Kreditkartennummer zurückliefern können. Des Weiteren gibt es halt weitere Verbesserungen beim Überwachen von Datenbankoperationen und halt auch diese verschiedenen Geschichten im Bereich der OLTP-Datenbanken, wo man halt zum Beispiel diese Datensatzänderungshistorie noch verbessert überwachen kann. Im Bereich der Verfügbarkeit, das ist ja auch ein Thema, das seit dem SQL Server 2012 sehr massiv von Microsoft vorangetrieben worden ist, ist es so, dass halt Always-On weiter verbessert worden ist. Im Gegensatz zum 2012er und 2014er SQL Server kann der 2016er SQL Server jetzt auch 3 synchrone Replikas haben, im Gegensatz zu 2. Es gibt ein Round-Robin-Load-Balancing für die Replikas. Und es gibt einen Task, der anhand verschiedener Faktoren die Gesundheit der Datenbank überwacht. Und wenn dieser Task der Meinung ist, okay, meine Datenbank ist halt in Anführungszeichen nicht mehr so ganz gesund, dann macht er einen automatischen Failover auf einen anderen Knoten. Und wir haben halt die Möglichkeit, den Knoten, der also von dem aus der Failover gemacht worden ist, diesen Knoten dann zu reparieren. Des Weiteren gibt es auch, was auch neu ist, eine SSIS-Unterstützung für Always-On. Das heißt also, dass auch die Integration Services jetzt halt sich der Tatsache bewusst sind, dass dort unter Umständen Always-On-Cluster im Hintergrund sitzt. Des Weiteren, im Bereich Skalierbarkeit hat sich auch noch einiges getan. Und zwar ist es so, dass wir das Datencaching mit mehreren Temp-DB-Dateien machen können. Das heißt also, ich kann jetzt im Prinzip hingehen und pro Instanz oder beziehungsweise pro Prozessorkern halt eine Temp-DB-Datei machen, die dann halt parallel verarbeitet werden können. Und wenn ich die Dateien dann, sage ich mal, relativ intelligent anordne, also zum Beispiel auf verschiedenen Platten oder so, dann kann ich da nochmal einiges an Performance rausholen. Des Weiteren unterstützt natürlich der SQL Server 2016 auch den Windows Server 2016, der auch demnächst erscheinen wird. Und dort ist es so, dass insgesamt 12 Terabyte Hauptspeicher unterstützt werden, was sicherlich auch wichtig in Bezug auf große Szenarien ist, bei denen man halt in Memory viel abbilden möchte. Gut, gucken wir uns nun an, was sich im Bereich der Business Intelligence getan hat. Dort habe ich jetzt im Prinzip 3 Themen herausgegriffen, die ich mal auf Basis von Folien darstellen möchte. Es gibt noch einiges mehr, auf das ich nachher noch eingehen möchte. Auf der einen Seite gibt es halt Zugriff auf unterschiedliche Datenquellen. Ich habe im SQL Server 2016 die Möglichkeit, dass ich relationale Datenbanken und aber auch nicht relationale Datenbanken, die zum Beispiel über einen Hadoop, also die auf einem Hadoop-Cluster liegen, über TSQL abfragen kann. Des Weiteren hat sich einiges bei der Skalierung und Verwaltung getan. Das heißt, also, wir haben bessere Performance, bessere Skalierbarkeit und Verwendbarkeit bei den Analysis Services. Und es gibt mächtige Analysefunktionen. Auf der einen Seite sind halt Funktionen für die Predictive Analytics Technologie eingebaut worden und was auch ein Punkt ist, ist auch relativ groß jetzt durch die Medien gegangen. Microsoft hat ja die Firma DataZen gekauft und über diesen Kauf ist es halt so, dass Microsoft jetzt auch die Möglichkeit hat, halt Business Intelligence Auswertungen auf mobilen Endgeräten zur Verfügung zu stellen, und zwar nicht nur auf Windows-basierten Geräten, sondern auch auf iOS-Geräten und auf Android-Geräten. Kommen wir gleich noch zu. Gut, Polybase, Abfrage von relationalen und nicht relationalen Daten mit TSQL. Ich habe hier jetzt mal ein Beispiel, wo man halt sehen kann, wie sowas funktionieren kann. Und zwar, wir können halt TSQL für Abfragen von relationalen Daten und für die Abfrage von Hadoop-Daten verwenden. Und in unserem Beispiel geht es um eine Versicherung. Die Versicherung hat ganz klassisch auf der einen Seite Daten über ihre Versicherungsnehmer. Das sind Daten, die üblicherweise in einer relationalen Datenbank liegen. Und auf der anderen Seite ist es so, das ist halt auch so ein typisches Internet of Things Geschichte, dass halt immer mehr Dinge halt Daten generieren und die dann halt auch in die Cloud senden. Wie beispielsweise hier in unserem Bild zu sehen ein Auto. Und was man jetzt machen könnte, ist das ist jetzt nur ein, sag ich mal, ein technisches Beispiel. Das hat nichts mit irgendwie Datenschutz oder so zu tun. Das ist sicherlich da ein bisschen bedenklich. Aber was man theoretisch machen kann, ist eigentlich Folgendes. Und zwar das Auto, das dann im Prinzip in die Cloud, in einen Hadoop-Cluster sozusagen Daten, ja im Prinzip Daten über die Fahrweise beispielsweise hineinbringen. Auf der anderen Seite haben wir halt unsere relationale Tabelle, in der unsere Versicherungsnehmer drin sind. Und was jetzt passieren kann, ist, dass halt auf Basis dieser Auswertung über eine TSQL-Abfrage eine Auswertung gemacht werden kann. Und auf Basis dieser Auswertung kann dann halt ein Angebot erstellt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt sehe, dass jemand besonders vorsichtig fährt, kann ich dem halt ein besseres Angebot machen, als wenn ich jemanden sehe, der halt nicht so vorsichtig fährt. Und so können, und was wichtig an dieser Stelle ist, ist, dass man halt das Ganze mit TSQL abfragen kann. Was einfach den Vorteil hat, dass bestehende Fähigkeiten, die man im Unternehmen hat, dass man halt Entwickler hat, die sehr gut Datenbanken unter TSQL entwickeln können, oder dass man halt bestimmte Tools eingekauft hat, die im Unternehmen verwendet werden, um TSQL-Code zu erzeugen oder damit zu arbeiten, die können weiterverwendet werden. Auf der anderen Seite ist es so, dass man dadurch natürlich viel schneller Analysen umsetzen kann und dass man halt auch ETL-Prozesse vereinfachen kann. Und jeder, der schon mal mit Hadoop gearbeitet hat, weiß, das ist was komplett anderes als eine relationale Datenbank. Das heißt also, ich muss da komplett andere Skills sozusagen haben. Und das wird hier vereinigt, was eine ganz gute Sache ist. Gut, des Weiteren ist es so, dass jetzt in den SQL Server 2016 wird auch die Sprache R eingebaut, und dort hat man halt die Möglichkeit, weitere Analysen zu machen. Microsoft hat neben der Firma DataSyn auch die Firma, wie hießen die nochmal, Sandra, du hattest vorhin den Namen rausgefunden, mir ist jetzt gerade nicht so ganz geläufig. Na jedenfalls, egal, also Microsoft hat halt die Firma, die im Prinzip R hergestellt und vertrieben hat, aufgekauft und R mit in die...
Revolution Analytics.
Genau, Revolution Analytics. Irgendwie fällt mir der Name meistens nicht ein. Also Revolution Analytics wurde auch gekauft und im Prinzip wurde halt die... also R mit in den SQL-Server integriert, sodass ich halt neben meinen relationalen Daten auch meine R-Modelle dort ablegen kann in einer Analysebibliothek. Das heißt also, ich habe auf der einen Seite den Data Scientist, der im Prinzip auf Basis von R-Modellen Analysen fährt. Der kann halt direkt dort mit diesen Modellen arbeiten. Und auf der anderen Seite habe ich meinen Datenbankentwickler, der halt, oder meinen Datenbankadministrator, der im Prinzip hingehen kann und sowohl die R-Modelle wie auch die relationalen Daten über eine einheitliche Oberfläche verwalten und administrieren kann. Und Beispielszenarien, die man an der Stelle hat, sind halt zum Beispiel Verkaufsprognosen oder solche Sachen, dass ich halt mir angucke, wie ist die Effizienz von meinem Warehouse. Das heißt, liegen die Sachen dort, wo meine Mitarbeiter die wiederfinden können. Ich kann prognostizierte Wartung machen. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel Daten von irgendwelchen Internet of Things Dingen reinbekomme und anhand dieser Daten entscheiden kann, okay, das ist jetzt irgendein Messgerät oder so, was halt demnächst kaputt geht, dann kann ich halt viel besser mit solchen Dingen arbeiten und viel besser reagieren, als wenn ich halt, sag ich mal, einfach auf Verdacht jemanden irgendwo hinschicke und der sich angucken soll, ob bestimmte Geräte halt funktionieren oder nicht. Des Weiteren gibt es auch noch folgende Geschichte, und zwar Microsoft hat diesen Microsoft Azure Marketplace, und in diesem Azure Marketplace hat man die Möglichkeit, dass man dort sowohl R-Skripte anbieten wie auch kaufen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel vor der Aufgabe stehe und ich muss auf Basis der Daten, die in meiner Datenbank drin sind, eine Sentimentanalyse machen oder so und weiß nicht, wie das geht, kein Problem. Ich kann halt in den Microsoft Azure Marketplace gehen und gucken, ob es dort ein Skript gibt, was halt genau diese Funktionalität für mich erledigt. Ich kann das dort kaufen, in meine Analytic Library importieren und dann halt direkt in meinen Auswertungs- oder in meiner Datenauswertung nutzen. Das Ganze ist auch interessant zum Beispiel für Kreditrisikoabschätzung. Das heißt also, wenn ich gucken will, als Bank zum Beispiel, ist der Kredit mit Risiko behaftet oder nicht. Gut, eine weitere Funktionalität, da geht es halt um, sag ich mal, eher bunte Sachen und um Frontends, ist halt die Akquisition der Firma DataSyn. Über DataSyn hat man halt die Möglichkeit, dass man, so wie man das hier auf dem Bild sehen kann, Business Dashboards halt auf verschiedene Endgeräte bringen kann. Das können halt Endgeräte sein, die Windows haben, also sowohl Windows, ja, ich sag mal, als Client-Betriebssystem wie auch Windows Phone. Das können Geräte sein, die halt unter iOS laufen. Das können Geräte sein, die unter Android laufen. Und im Prinzip kann man auf ein DataZen-Dashboard oder auf eine DataZen-Business Intelligence-Auswertung über HTML5 auch zugreifen. Das heißt also, jeder Browser, der HTML5 unterstützt, kann auch dazu genutzt werden, um auf DataZen zuzugreifen. Und wenn man so ein DataZen-Dashboard baut, das Ganze geht mit einem Tool, mit einem Designer, den man sich aus dem Windows Store runterladen kann. Ist es so, dass dieser Designer halt darauf angepasst ist, auf ein Touchgerät. Das heißt also, ich kann sehr einfach Elemente hin und her schieben, ich kann sehr einfach Datenbindungen zum Beispiel erzeugen. Und es ist auch so, dass ich in meinem Designer für die verschiedenen Formfaktoren Dashboards bauen kann. Das kann man hier auch sehen. Also im Prinzip kann ich halt hingehen und kann sagen, okay, ich baue mir halt ein Dashboard für meinen PC, da habe ich halt relativ viel Platz, auf dem ich meine Auswertungen anbringen kann. Ich baue dasselbe Dashboard, baue ich im Prinzip für ein Tablet, wo ich ein bisschen weniger Platz habe. Und es gibt eine Version von diesem Dashboard, was für ein Handy ist, wo ich relativ wenig Platz habe und wo ich dann halt das Ganze zusammendampfen kann auf den Platz, der dort verwendet wird oder den man halt anzeigen kann. Eine andere gute Funktionalität von DataZen ist die, dass ich halt unterwegs zusammenarbeiten kann mit Kollegen und dass DataZen auch über eine Offline-Funktionalität verfügt. Das heißt also, ich kann im Prinzip hingehen und kann mir meine Business-Auswertung mit auf mein Handy nehmen und kann mir die Zahlen oder die Analysen dann halt im Flugzeug angucken. Gut, gehen wir mal weiter. Es gibt weiter Verbesserungen bei den Analysis Services und bei den Reporting Services. Da ist es halt so, dass einige Funktionen dazugekommen sind, die, ja, ich sag mal, in den letzten Releases so ein bisschen liegen geblieben sind, die aber wirklich sehr, sehr interessant sind. Und zwar auf der einen Seite ist es so, dass es Verbesserungen bei der Performance und Skalierbarkeit der SQL Server Analysis Services gibt. Des Weiteren sind bei den Reporting Services zusätzliche Visualisierungen hinzugekommen und es gibt eine Integration in Power BI. Und zwar in der neuen Version von Power BI ist es ja so, dass ich die Möglichkeit habe, interaktive Dashboards zu bauen, die mir in einem Webbrowser angezeigt werden. Und in diese interaktiven Dashboards kann ich auch Reporting Services Berichte einbauen. Und ein weiterer Punkt, was auch sehr, sehr gut ist und auf den ich schon lange gewartet habe, ist, es gibt auch endlich CSS-Style-Sheets für Reporting Services. Jeder, der schon mal im Unternehmensumfeld Reporting Services Berichte gebaut hat, weiß, dass eine der ersten Anforderungen ist, das muss aussehen wie unser CI. Das heißt, also, wir haben bestimmte Schriften, wir haben bestimmte Farben, wir haben bestimmte Logos. Das muss alles entsprechend ja, unserem Corporate Design aussehen. Und das war bisher immer ein bisschen schwierig, weil es einfach so ist, dass man sehr, sehr viel manuell dort machen musste, dass man halt sag ich mal, sehr viele, ja, ich sag mal, sehr viel selber entwickeln musste an der Stelle. Und das wird einem jetzt über CSS-Style-Sheets abgenommen. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Funktionalität. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Engine, die die Berichte generiert, die ist auch weiter angepasst worden und unterstützt jetzt auch moderne Browser, nämlich den Internet Explorer natürlich, dann Edge als Nachfolger vom Internet Explorer, Chrome, Firefox und auch Safari. Und genau, und was man an der Stelle hat, ist, ich habe über die Reporting Services halt umfangreiche Visualisierungsmöglichkeiten, die entweder halt auf On-Premises-Daten oder auf Cloud-Daten basieren. Und bei diesen Sachen, insbesondere bei den Verbesserungen der Performance und Skalierbarkeit der Analysis Services, ist es so, dort sind keine Änderungen an meiner Anwendung nötig, sondern ich muss einfach halt den SQL Server 2016 nutzen und muss clientseitig an der Anwendung nichts machen, sondern meine Anwendung profitiert im Prinzip automatisch davon. Gut, auch hier habe ich eine Zusammenfassungsfolie und zwar einerseits der Bereich Zugriff auf unterschiedliche Daten. Da hatte ich schon Polybase haben wir ja schon relativ ausführlich besprochen. Des Weiteren ist es so, dass Power Query aus dem Bereich Power BI auch für Analyse und Reporting genutzt werden kann. Auch da habe ich natürlich die Möglichkeit, auf vielfältige Datenquellen und Datenmodelle zuzugreifen und diese in Berichte zu integrieren. Und es gibt auch Verbesserungen bei den SQL Server Integration Services. Auf der einen Seite unterstützt der Designer jetzt auch frühere Versionen von SSIS und was auch sehr, sehr cool ist, dass SQL Server Integration Services jetzt Power Query unterstützen. Das heißt also, ich kann im Prinzip Dinge, die ich unter Power Query gebaut habe, unter SSIS weiterverwenden, weil im Endeffekt ist Power Query ja auch nichts anderes als ein Indikationstool, über das ich halt Daten aus verschiedensten Quellen in meine Auswertung, jetzt in dem Fall halt in Excel, integrieren kann, und das kommt halt auch in die Integration Services. Gut, dann gibt es Skalierbarkeit und Verwaltung. Dort gibt es halt verbesserte Leistung und Skalierbarkeit für Analysis Services, hatte ich schon gesagt. Des Weiteren gibt es eine Vereinheitlichung bei den SQL Server Data Tools. Und zwar gibt es im Prinzip nur noch ein SQL Server Data Tools Tool in Visual Studio. Bisher war es so, es gab im Prinzip immer zwei Komponenten, die man so im täglichen Leben braucht. Auf der einen Seite halt die SQL Server Data Tools, auf der anderen Seite den Bits Helper, wo man beispielsweise so Sachen mitmachen konnte, dass man halt bei Reporting Services Cache löschen kann und solche Geschichten. Das ist jetzt alles, sag ich mal, an der Stelle integriert. Das heißt also, ich habe da mehr oder weniger nur noch ein Tool und muss nicht nochmal extra diese Sache da, also im Prinzip die Erweiterung runterladen. Des Weiteren gibt es auch Verbesserungen bei den Master Data Services, und zwar auf der einen Seite, also die Master Data Services selber werden ja sozusagen über ein Excel Add-in gesteuert und verwaltet, und dieses Excel Add-in ist halt 15 Mal schneller geworden. Ich habe die Möglichkeit, im Gegensatz zu dem, was momentan geht, dass ich feingranulare Sicherheitsrollen vergeben kann. Ich kann die Transaktionsprotokolle, da gibt es jetzt eine Archivierungsoption für, und was auch eine ganz gute Sache ist, ist, ich kann Entitäten über Modell hinweg verwenden. Also üblicherweise ist es ja so bei den Master Data Services, dass ich halt Modelle erzeuge und innerhalb dieser Modelle kann ich Entitäten erzeugen. Zum Beispiel ein typisches Master Data Services Thema wäre zum Beispiel irgendwie ein Produkt oder eine Produkthierarchie. Und ich habe halt die Möglichkeit, dass ich diese Entitäten, die ich definiere, über Modelle hinweg weiterverwenden kann. Gut, des Weiteren haben wir natürlich die mächtigen Analysefunktionen. Einmal die eingebaute Analyse über R. Dann halt die umfangreiche Visualisierung auf mobilen Geräten. Das war halt, Business-Analysen auf Windows-Geräten, auf iOS-Geräten oder auf Android machen können, und halt Verbesserungen bei den Reporting-Services, die ich gerade schon vorgestellt habe. Das ist das, was ich beim SQL Server 2016 im Bereich der typischen Business-Intelligence-Funktionen tun wird. Viele von den Dingen, die hier auf der Folie draufstehen, die werdet ihr in dem CTP2 noch nicht finden. Also ich habe sie da zumindest noch nicht gefunden. Das sind sicherlich Sachen, die jetzt im weiteren Verlauf des Jahres über weitere CTPs nachgereicht werden, wo man halt gucken kann. Gut, kommen wir zum letzten Thema, zur Hyperscale Cloud. Und zwar geht es da um hybride Cloud-Lösungen. Ich meine, das ist auch schon länger ein Thema, aber dort hat Microsoft auch wieder einiges an neuen Funktionalitäten gebracht. Da sage ich gleich dann noch etwas zu. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch der Weg in die Cloud von einem SQL Server on-premises weiter vereinfacht worden ist. Das heißt also, um halt eine Datenbank, die lokal vorgehalten wird, in die Cloud zu migrieren, gibt es jetzt einen Assistenten, der da weiter bei hilft. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch ein ständiges Thema die Konsistenz. Das heißt also, Microsoft möchte gerne eine Datenplattform bereitstellen, die halt vollständig und konsistent ist, und zwar sowohl on-premises als auch in der Cloud. Auch das ist ja ein Thema, was dort schon lange verfolgt wird. Das heißt also, dass ich im Prinzip sowohl für on-premises als auch für Cloud-Geschichten im Prinzip die gleichen Entwicklungstools habe und mich da nicht irgendwie umgewöhnen muss. Gut, gucken wir mal weiter. Okay, also, ich habe unter SQL Server 2016 eine sehr coole Möglichkeit, dass ich halt Daten aus einer On-Premises-Tabelle in die Cloud ausdehnen kann. Und zwar, wenn wir uns mal eine typische Datenbank angucken, dann ist es ja so, dass in dieser Datenbank, also zum Beispiel irgendwie ein Data Warehouse oder so, dass es dort auch Daten gibt, die halt sehr, sehr alt sind. Irgendwelche Daten, keine Ahnung, Versicherungsdaten von vor 10 Jahren. So, das sind Daten, auf die jetzt nicht so sehr regelmäßig zugegriffen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber wünschenswert, dass wenn mal eine Nachfrage kommt, das heißt also, wenn ich jetzt als Versicherungsnehmer dort anrufe bei der Versicherung und sage, was war denn vor 10 Jahren, dass halt der Sachbearbeiter auch auf diese Daten zugreifen kann. Was man machen kann, ist, ich kann natürlich die ganzen Daten on-premises vorhalten. Das ist relativ teuer, weil es einfach so ist, dass natürlich Speicherplatz, wenn der halt on-premises in einem Daten, in einem Rechenzentrum zur Verfügung gestellt wird, dass der schon ordentlich kostet. Ich habe mit der Funktionalität der Stretch Tables die Möglichkeit, dass ich halt Daten transparent für meine Anwendung in die Cloud auslagern kann. Ich klicke hier mal weiter, also ich kann zum Beispiel sagen, die Order History möchte ich gerne in die Cloud auslagern und jetzt ist es so, dass halt nach einem bestimmten Schlüssel werden die Daten jetzt aufgeteilt, dass halt Daten zum Beispiel ab einem bestimmten Datum oder so in die Cloud verschoben werden. Und zwar ist das komplett transparent für die Anwendung. Das heißt, die Tabelle ist online. Ich kann die von der On-Premises-Anwendung genauso abfragen wie eine Tabelle, die halt komplett On-Premises ist. Und habe dann die Möglichkeit, dass ich halt zum Beispiel irgendwie einen älteren Datensatz abfragen kann. Also die Anwendung, die macht hier jetzt eine Abfrage. Dort kommt ein Datensatz von 2005. Der ist in dem On-Premises SQL-Server nicht mehr vorhanden. Dieser SQL-Server kontaktiert halt den SQL-Server in der Cloud, wo der Datensatz ist. Der Datensatz wird rübergeschickt und an die Anwendung zurückgeliefert. Hat halt den Vorteil, dass ich im Prinzip auch sehr, sehr große Datenmengen komplett online halten kann. Und dass das auf der anderen Seite komplett transparent für meine Anwendung ist. Das heißt, ich muss an meiner Anwendung nichts ändern. Natürlich, was an dieser Stelle auch wichtig ist, ist, dass dort sowohl Always Encrypted als auch Row-Level Security unterstützt werden. Die Funktionen, die ich schon vorhin vorgestellt habe, kann man sich auch denken, weil natürlich wir haben hier den Weg in die Cloud und aus der Cloud. Da ist es natürlich wünschenswert, wenn die Daten dort halt verschlüsselt übertragen werden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine interessante Funktionalität, wenn wir schon mit Low-Level Security arbeiten, dass das halt nicht nur für Daten on-premises gilt, sondern halt auch für Daten, die in der Cloud liegen. Gut, genau. Des Weiteren habe ich halt die Möglichkeit, dass ich mich, also unter Power BI haben wir ja in der neuen Version, in der Power BI for Next Version, die Möglichkeit, solche Dashboards, wie da oben in der Grafik angedeutet ist, halt für den Browser sozusagen zu generieren. Und die Daten, die in diesen Dashboards liegen, können ja unter anderem auch aus einem Analysis Services Cube kommen, der halt on-premises liegt. Und wir haben halt die Möglichkeit, dass wir diesen Analysis Services Server an dieses Dashboard anbinden können. Dass wir halt dass wir dort sehr schnelle Analysen mit hybriden BI-Lösungen machen können. Das heißt also, dass Daten sowohl aus der Cloud als auch aus dem On-Premise